Ich hätte es beinahe vergessen. Ich möchte auch der Jugend den Dank aussprechen im Namen der Geburtstagskinder für die Geburtstagskarte, für die Glückwünsche, für die Segenswünsche und für die Karte. Und sie haben sich beide sehr gefreut und der Herr möge auch diesen Dienst segnen, möge euch segnen. Wir wollen heute einen einzigen Vers betrachten, den wir im 119. Psalm finden, im goldenen ABC Davids, Psalm 119 und dort den 11. Vers. Und da schreibt David so: Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. Und die Überschrift habe ich gesetzt: Kreislauf geistlichen Lebens. Wir Menschen, wir schaffen Kreisläufe und wir versuchen sie zu automatisieren, damit sie uns eine Hilfe sind und sie bieten auch manche Vorteile. Vielleicht ein Kreislauf, den wir so geschaffen haben, ist der Kühlkreislauf im Verbrennungsmotor, im Auto. Wissen, wenn wir ein Auto starten, der Motor, der wird heiß mit der Zeit und wenn wir so fahren würden, dann wäre er ganz schnell beschädigt, weil er heiß wird. Und darum wird Kühlflüssigkeit im Kreis geführt, im Motor, der die Wärme abführt. Das Mittel umspült die heißen Bauteile und führt die Wärme ab und so zirkuliert es im Motor. Ein Kreislauf, den wir gemacht haben. Und weil wir Menschen nicht perfekt sind, können wir auch nichts Perfektes schaffen. Und darum sind auch die Kreisläufe, die wir vielleicht schaffen, nicht perfekt. Und wir haben durch sie viele Vorteile, aber es gibt auch Nachteile. Und ein Nachteil ist, dass diese Kreisläufe abhängig sind von Maschinen, von Robotern, von verschiedenen Bauteilen, die auch mal kaputt gehen können, die verschleißen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, der ganze Kreislauf, der bricht zusammen und es funktioniert nichts mehr. Und Gott in seiner Allmacht und Allwissenheit hat auch Kreisläufe geschaffen hier auf Erden, dass wir hier leben können. Und der Unterschied auch zu unseren Kreisläufen ist, dass sie perfekt sind. Sie sind aufeinander abgestimmt, passen im kleinsten Detail zueinander alles, sind wie Zahnräder, die laufen. Und es gibt auch keine Nachteile, sondern nur Vorteile. Und ich will einige Beispiele nennen, zum Beispiel der Blutkreislauf. Wir wissen darum, dass im Körper Blut zirkuliert und dann haben wir so einen Muskel, den nennen wir Herz und der pumpt das Blut durch den Körper und das hat eine Funktion, dass Sauerstoff zu allen Organen kommt und dann kommt das Blut wieder zurück und wird aufs Neue losgeschickt durch den Körper. Ein Kreislauf, der da funktioniert und wenn irgendwas fehlt, dann funktioniert das nicht. Wenn das Blut nicht da ist, wenn das Herz nicht funktioniert, wenn der Körper nicht mehr da wäre, es würde gar nicht funktionieren. Nur gemeinsam funktioniert es. Und das ist auch alles kein Zufall, so ein Kreislauf, sondern Gott hat es in seiner Weisheit geschaffen und es funktioniert. Und wir haben hier ein Element, das ist das Blut. Dann haben wir einen Ort, wo das Ganze stattfindet, das ist der Körper. Und wir haben einen Zweck, warum das Ganze ist, nämlich, dass der Körper mit Sauerstoff versorgt wird und leben kann. Ein weiterer Kreislauf wäre zum Beispiel der Wasserkreislauf. Die Sonne scheint, das Wasser aus Seen, Flüssen, Meeren, Körper, Pflanzen verdunstet, steigt nach oben in die Atmosphäre und da oben ist es kalt, es kühlt ab, dieser Dampf. Und wird zu Wassertröpfchen, es bilden sich Wolken. Und je mehr das ist, wir reden da von Sättigung, irgendwann mal regnet es. Das Wasser kommt wieder runter, teilweise versickert es und verläuft unterirdisch, manchmal überirdisch in Flüssen, manchmal wird es von Pflanzen aufgenommen. Und so ist ein Kreislauf geschaffen und alles funktioniert wunderbar. Und aber nur so lang, bis wir Menschen es kaputt machen. Möchte ich sagen, wir Menschen, wir sind Meister darin, Kreisläufe, die Gott geschaffen hat, zu zerstören. Es gibt noch viele andere Kreisläufe. Das ist zum Beispiel auch der Kohlenstoffkreislauf, also dass Pflanzen Sauerstoff produzieren und wir nehmen es dann auf. Dann gibt es andere Kreisläufe, Tag und Nacht ist auch ein Kreislauf. Die Jahreszeiten. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine Jahreszeit ausgefallen wäre, sondern es funktioniert. Die Planeten, sie umkreisen einander und gemeinsam die Sonne. Auch Kreisläufe. Alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und ja, wir sind so lange schon auf der Erde und wenn wir das betrachten, müssen wir doch sagen, Gott hat das wunderbar gemacht. Es funktioniert. Bis wir Menschen das ein oder andere kaputt machen, indem wir Wälder roden, durch die Industrie, dass Seen und Flüssen trocken gelegt werden und manches andere. Also wir schaffen es, Kreisläufe da einzugreifen, die Gott geschaffen hat, dass sie nicht mehr so funktionieren können, wie Gott es eigentlich haben möchte. Wir beeinflussen diese Kreisläufe zum Negativen. Auch im geistlichen Leben gibt es einen Kreislauf. Und den haben wir hier beschrieben, in diesem 11. Vers. Da geht es auch um ein Element, um eine Kraft, und das ist das Wort Gottes. Es geht auch um einen Ort, nämlich um unser Herz. Und es geht auch darum, dass etwas bewirkt werden soll, nämlich, hier heißt es, ein Leben ohne Sünde. Und am Anfang, so heißt es, war das Wort. Mit dem Wort beginnt alles. Das Wort Gottes, es war am Anfang, es ist auch hier an erster Stelle. Und es heißt von Christus, der das Wort ist, am Anfang war das Wort. Und es wurde Fleisch, es kam zu uns auf die Erde, auf den Ort und brachte uns das Evangelium, starb für uns, damit wir versöhnt werden mit Christus. Und die Folge ist, dass wir auch ein heiliges Leben führen können, dass wir nicht sündigen brauchen. Und die gleiche Reihenfolge gilt auch im persönlichen geistlichen Leben. Das Wort Gottes, es muss in unserem Herzen sein. Und die Folge wird sein, dass wir ein Leben führen können ohne Sünde. Am Anfang ist immer das Wort Gottes. Es ist die Kraft, es arbeitet, es redet, es wirkt an uns. Es wirkt den Glauben an Gott, es zeigt uns Gott und arbeitet an unseren Herzen. Es wird niemals andersherum sein, dass wir versuchen, irgendwie heilig zu leben und dann wird das Wort irgendwann mal in meinem Herzen sein. Oder dass wir sagen, wir haben Gemeinschaft miteinander und weil die Gemeinschaft so schön ist, deshalb wird Gott irgendwann mal ist er dann in meinem Herzen. Überhaupt nicht. Sondern am Anfang ist das Wort und es muss in unserem Herzen sein. Und dann wird es eine Auswirkung haben. Aber wir müssen sagen, das Wort Gottes so wichtig und gut es ist, wenn es keine Herzen geben würde, an denen das Wort arbeiten kann, in denen es leben kann, dann würde das Wort an sich nichts bewirken oder nichts bringen. Und wir wissen im Wort Gottes heißt es, am Anfang war das Wort. Gott war von Ewigkeit und doch hat er irgendwann mal empfunden, wir wollen Geschöpfe schaffen, Menschen, zu denen wir reden können, mit denen wir reden können, mit denen wir uns austauschen können, an denen wir arbeiten können. Und Gott hat uns Menschen gemacht und wenn wir wären, aber das Wort wäre nicht, das Leben hätte keinen Sinn. Es würde überhaupt nichts bringen, es wäre unsinnig. Und wenn wir wären und das Wort Gottes wäre, aber das Wort Gottes hätte gar keine Kraft, das würde uns auch nichts bringen. Das wäre auch unsinnig. Und wie traurig ist es, dass Menschen das nicht sehen wollen, nicht anerkennen wollen und diesen Kreislauf, den Gott schaffen möchte, auch in unserem Leben ablehnen, nicht haben wollen. Und das Resultat ist, die Menschen existieren. Sie sind da, aber ihr Leben hat keinen Sinn. Ohne Christus, ohne das Wort in unserem Leben, hat unser Leben keinen Sinn. Es ist ein verlorenes Leben. Dann gibt es Menschen, die glauben an Gott, glauben an das Wort, aber sie glauben nicht an die Kraft des Wortes Gottes. Wir haben am Sonntag auch diese Schriftstelle gehört in 2. Timotheus. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Sie glauben an Gott, aber dass es Gott, dass das Wort eine Kraft hat, dass es etwas bewirken kann. Und zwar, wie es hier auch hieß, ein Leben ohne Sünde. Daran glauben sie nicht. Und doch müssen wir sagen, Gott wäre doch ein ungerechter Gott, wenn er von uns verlangen würde, und das lesen wir doch in seinem Wort, dass wir ein heiliges Leben führen sollen, dass wir ein Leben ohne Sünde führen sollen, aber es wäre unmöglich. Ein ungerechter Gott wäre das. Nein, er hat es geschaffen, diese Möglichkeit, dass man wirklich ohne Sünde leben kann, und dieser Kreislauf, den Gott in unserem Herzen auch oder in unserem Leben schafft, der bleibt so lang bestehen, bis wir selber da eingreifen und ihn zerstören. Ohne das Wort Gottes ist kein geistliches Leben möglich. Und die Frage ist, wie stehen wir zum Wort Gottes? Ist es uns Gottes Wort? Ist es uns wertvoll? Oder ist es uns ein Geschichtsbuch oder ein Buch mit Empfehlungen, an die wir uns halten können oder nicht? Oder ist es uns wirklich eine Richtschnur? Von Gott heißt es, dass er sprach und es war. Und was Gott sagt, das geschieht, das ist. Es ist eine Kraft in diesen Worten. Und wenn Menschen zu uns reden und uns irgendwas versprechen und sagen, das sind nur Worte, das ist Rauch und Schall, und sie vergehen, und diese Worte, die brauchen wir nicht in unserem Herzen bewahren und daran festhalten und klammern. Wir werden enttäuscht werden. Was wir um uns sehen, alles, brauchen wir auch in unseren Herzen nicht alles bewahren. All die Sünde, all das Böse, das wir sehen um uns herum, wir brauchen das nicht aufbewahren. Und was wir hören, was alles so geredet wird, den guten langen Tag, das brauchen wir auch nicht alles in unseren Herzen bewahren. Aber das Wort Gottes, das ewig ist, das wirklich etwas ausrichtet, das wirklich wahr ist, das sich wirklich erfüllt, das sollen wir in unserem Herzen bewahren. Die Frage ist, wie wertvoll ist uns das Wort Gottes? Ich will auf einen Punkt zu sprechen kommen kurz, wo ich heute auch lang überlegt habe, ob ich das erwähnen soll oder nicht. Ich gebe zu, ich habe mich auch geprüft, was der Grund dafür ist, dass ich das sagen möchte. Ob das vielleicht ist, dass man verletzt ist oder dass man irgendwie da Kämpfe hat oder sonst irgendwas oder Vorwürfe machen will, überhaupt nicht. Kann ich wirklich euch sagen, ist überhaupt nicht. Ich werde euch auch sagen zum Schluss, was der Grund ist, warum ich das erwähne. Und zwar geht es, man hört immer wieder so diese Kritikpunkte, will ich sagen, oder diese Beschwerden einfach, der Gottesdienst, der ist einfach zu lang. Die Predigten, sie sind zu lang, sie waren 50 Minuten lang, 55 und manchmal sogar eine Stunde, 60 Minuten lang. Das ist einfach zu lang. Und es ist nicht so, dass das nur mich betrifft, das habe ich schon oft gehört, auch bei anderen Botschaften, wenn andere gepredigt haben. Es ist natürlich klar, dass es ist nicht immer leicht, sich zu konzentrieren. Ich sage das selber aus eigener Erfahrung, man ist mal müde, man hat gearbeitet, man kommt dann hierher, kann sich nicht konzentrieren, dann ist verbrauchte Luft, dann ist es auch so, dass mal ein Thema vielleicht nicht ganz so frisch ist oder einfach sehr theoretisch ist und es schwerfällt, sich zu konzentrieren. Die Kinder sind da und werden unruhig. Alles ist der Fall. Und dann können wir auch sagen, heute ging es mir nicht so gut, heute konnte ich mich nicht so konzentrieren. Aber dann seine Energie da hineinzustecken, dass man das irgendwie schafft, von außen zu beeinflussen, dass die Predigten kürzer werden. Weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ist schon so, dass man sich nicht zu lang halten soll und irgendwie einen Zeitrahmen nicht sprengen soll. Auf der anderen Seite ist es ja so, man hat eine Botschaft zu bringen. Man kann ja nicht nur die Hälfte sagen. Und dann weiß ich auch nicht, ob das so gut ist, wenn derjenige, der das Wort verkündigt, wenn so die 45-Minuten-Marke erreicht wird, anfängt zu schwitzen, aus Angst, dass er jetzt schon wieder drüber kommt. Und ich dachte so daran, als ich ein Kind war, an Konferenzen, da gab es Predigten, reine Predigt, die haben 2 Stunden gedauert. Wir sprechen hier ja nicht davon, dass eine Stunde kürzer oder länger ist, sondern vielleicht von 10 Minuten, vielleicht auch eine Minute länger oder kürzer. Und ja, diese Gedanken, diese Beschwerden, will ich sagen, die passen so gar nicht zu dem Thema, das wir am Sonntag gehört haben oder auch die letzten Tage, dass man sich eine Erweckung wünscht und dass doch eine Erweckung notwendig wäre, sondern sie passen eher zu den Gedanken, die wir auch gehört haben, dass es uns vielleicht zu gut geht, wir vielleicht nichts mehr brauchen, dass wir satt sind und vielleicht gar nicht bereit sind für eine Erweckung. Da passt es vielleicht eher dazu, zu diesen Gedanken. Und schaut mal, ich dachte an Jesus. Uns wird im Wort Gottes erzählt, dass er ist in die Wüste gegangen, in die Einöde. Und das war nicht ein 5-Minuten-Marsch, sondern er ist da wirklich in die Einöde, in die Ruhe gegangen, so heißt es. Und Menschen sind ihm nachgefolgt, die sind mit ihm gegangen. Und dann hat er sich vielleicht einen etwas höheren Platz gesucht, dass er von überall gehört wird. Und dann hat er gepredigt. Und gepredigt. Und gepredigt. Und die Kinder sind hungrig geworden. Und alle sind hungrig geworden. Und er predigt. Und die Jünger kommen zu ihm und sagen, Herr, es wird dunkel. Ich habe das heute extra nochmal nachgelesen. Herr, es wird dunkel. Und ja, die Menschen, die haben Hunger. Und wir wissen, dass Jesus dann dieses Wunder tut mit der Speisung. Und ich denke, dass Jesus auch das extra so gemacht hat, weil er ihnen das etwas zeigen wollte damit. Aber wir lesen nichts davon, dass die Menschen gemurrt haben, sind vielleicht heimgegangen und das waren mit Sicherheit Stunden, die da Jesus gesprochen hat. Und natürlich, wir können auch sagen, ja, wenn Jesus hier stehen würde, dann würden wir ihm nicht dieses Limit setzen. Dann würden wir nicht sagen, Herr, du weißt, nach neuesten Studien, 45 Minuten Konzentration, mehr geht nicht, bitte versuch dich dran zu halten. Glaube ich nicht, dass wir das sagen würden. Seht, ich dachte so, wir kennen doch alle den Fußball. Und ein Fußballspiel dauert 90 Minuten und manchmal gibt es Verlängerungen, dann sind Pausen dazwischen, insgesamt manchmal 2,5 Stunden. Und dann gibt es Menschen, die fiebern von der ersten Sekunde bis zur letzten mit. Auch unter uns gibt es manche. Und danach hört man, wie die Menschen miteinander reden und sie sagen, wie spannend es war und wie interessant alles war. Aber ich habe noch nie gehört, dass sie sich gesagt haben, das war einfach zu lang. Warum ist das so? Weil sie den Fußball lieben. Es ist ihnen wertvoll. Sie lieben dieses Spiel und darum macht es ihnen überhaupt nichts aus, wie lange das geht. Ich dachte so an unsere Hobbys, die wir haben, ob wir lesen, im Garten arbeiten oder malen. Wenn es da heißen würde, 45 Minuten und länger nicht, ich glaube, da wären wir ganz schön enttäuscht, hier und da. Weil wenn man sich schon mal daran macht, also 2 Stunden wenigstens, damit man da vorwärts kommt. Warum? Weil man das liebt. Es ist etwas, was man liebt, was man gerne tut. Und da will man Zeit dafür haben, und sich damit beschäftigen. Es gibt Menschen, die gehen in Konzerte. Der wird dann musiziert, gesungen und solche Konzerte können 3 Stunden dauern. Und manchmal kann man sitzen, manchmal muss man stehen, sogar die 3 Stunden. Und die Menschen, denen macht das nichts aus. Sie sind enttäuscht, wenn es vorbei ist, weil sie das lieben. Das ist ihre Welt. Sie sind gerne dort und sie zahlen sogar noch Geld dafür. Und ich dachte so, wenn wir jetzt zu einer Veranstaltung gehen würden und würden 50 Euro pro Person dafür zahlen müssen und nach 50 Minuten oder 45 Minuten wäre alles vorbei, also da wären wir ganz schön enttäuscht. Also für 50 Euro, da muss man uns erstmal etwas bieten. Jetzt schaut mal, das Wort Gottes, es ist kostenlos. Wir brauchen nichts dafür bezahlen. Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht das Problem? Wenn man etwas zahlt, dann will man möglichst viel dafür haben. Da kann es nicht lang genug gehen. Und dann können wir danach sagen, stell dir vor, ich habe 50 Euro gezahlt und so viel habe ich dafür bekommen. Aber wenn etwas kostenlos ist, kann es nicht kurz genug sein. Aber ich dachte so, wisst ihr, das Wort ist kostenlos, weil ein anderer dafür gezahlt hat. Ein anderer hat für uns bezahlt. Und zwar mit seinem Leben. Und wenn wir so darüber nachdenken, ein ergreifender Gedanke. Jesus Christus, er hat uns das Evangelium gebracht, das doch auch von hier verkündigt werden soll. Und er hat mit seinem Blut unterschrieben, durch das das Evangelium erst Kraft erlangt hat, mit seinem Leben. Ist das Wort das Wertvollste für uns? Es ist das Wertvollste, aber es ist für uns das Wertvollste. Es zeigt uns Gott. Es zeigt uns unser Leben. Es zeigt, wie wir vor Gott stehen. Es zeigt uns den Weg zum Kreuz. Es zeigt uns, wo Hilfe ist. Es stärkt uns den Glauben, wirkt den Glauben in uns. Wenn wir zu Gott gefunden haben, es führt uns jeden Tag aufs Neue. Es gibt uns Kraft, Mut, hilft uns, treu zu bleiben, hilft uns, ein Leben ohne Sünde zu führen, hilft uns auf dem Weg in die Ewigkeit. Es gibt doch nichts Wertvolleres. Es geht ja nicht um einen Ball, wo 22 Menschen hinterherrennen. Es geht um unsere Seele und um die Ewigkeit, um mein Leben, um meine Ewigkeit. Es geht um mein Herz. Wir haben vorhin gesungen, mein Jesus, ich lieb dich. Mein Jesus, ich lieb dich. Ja, was bedeutet das? Herr, ich liebe deine Gemeinde. Herr, ich liebe deine Kinder. Herr, ich liebe die Gemeinschaft mit deinen Kindern. Herr, ich liebe die Gemeinschaft mit dir. Herr, ich liebe dein Wort. Und wir haben vorhin gesehen, was Menschen aus Liebe zu irgendwelchen Dingen machen. Lieben wir das Wort Gottes? Ich dachte so, was hören wir in diesem Haus, wenn wir herkommen? Ist das ein Vortrag? Irgendwelche menschlichen Gedanken? Dann haben wir absolut recht, oder hat man absolut recht, 45 Minuten sind zu lang. 5 Minuten sind zu lang. Da können wir zu Hause bleiben. Aber wenn wir sagen, wir empfangen hier etwas, wir spüren, dass Gott zu uns redet, ich werde berührt, es arbeitet an mir, ich werde gesegnet, ich bekomme hier Ausrichtung. Das Wort Gottes. Und wenn wir jetzt gesagt haben, ja, Jesus würden wir nicht sagen, nach 45 Minuten ist Schluss, aber Christus ist doch das Wort. Und der Heilige Geist redet doch. Worum geht es mir? Ich will es euch sagen. Vielleicht geht es uns auch so, aber es macht mich traurig, dass in der Gemeinde Gottes, in seiner Gemeinde, darüber diskutiert wird, wie lange er reden darf. Wollen wir diese Gedanken einfach mitnehmen einfach mitnehmen, darüber nachdenken. Wie gesagt, natürlich sollen wir uns da irgendwie an einen Rahmen halten, aber sind es ein paar Minuten länger. Wie wertvoll ist uns das Wort Gottes? Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Das Wertvollste, oder um das Wertvollste zu bewahren, sollte man den besten Ort wählen. Und dieser Ort ist ein aufnahmebereites Herz. Und das sollte nicht irgendein Herz sein, das sollte unser Herz sein. Wir lesen hier in diesem Psalm, dass es ist ein persönliches Gespräch zwischen David und Gott. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Es soll nie, auch nicht heute Abend, um irgendjemanden gehen, immer nur um mich. Um meine Seele geht es, um mein Herz und wie ich zu Gott stehe. Und das Herz, es ist ein aufnahmebereites Herz, ist der beste Ort, wo das Wort Gottes hinkommen kann, wo es etwas bewirken kann, etwas arbeiten kann. Es arbeitet an den Herzen. Und die Frage ist, wie kommt das Wort Gottes in unsere Herzen? Es arbeitet an uns, aber wie kommt es denn hinein? Und es heißt, dass Gott heilig ist und Gott kann mit der Sünde keine Gemeinschaft haben. Und darum muss auch das Herz heilig sein, rein sein. Und es muss ein neues Herz sein, ein Herz, das reingewaschen ist von aller Sünde, wo die Schuld vergeben ist durch das Blut Jesu Christi. Und nur in so ein Herz kann das Wort Gottes, Christus, einziehen. Gott fühlt es sich wohl und zieht ein in allen Ehren als König. Und ist es erstmal im Herzen, dann arbeitet es darin. Es ist fleißig. Es schmückt und verziert und tut hinweg, was vielleicht noch nicht so gut ist und arbeitet hier und da. Es arbeitet in den Herzen und versucht, alles noch schöner zu gestalten, wie es ihm gefällt, nach seinen Vorstellungen, nach seinem Willen. Der Psalmist sagt so, dass er das Wort Gottes in seinem Herzen behalten möchte. Und um etwas behalten zu können, muss man es erstmal haben, muss man es besitzen. Aber wenn man es hat, dieses Wort Gottes im Herzen, dann soll man es bewahren, schützen, wie ein Schatz. Es ist etwas Wertvolles, das Wertvollste, haben wir gesehen. Und wie ist es, wenn etwas Wertvolles ist? Da gibt es doch immer jemanden, der das haben möchte, der das wegnehmen möchte. Und so ist auch der Teufel. Der umhergeht wie ein brüllender Löwe und doch so schlau und listig und schaut, wie er diesen Schatz rauben kann, uns nehmen kann wieder und versucht es auf alle erdenklichen Methoden. Und wer einschläft und nicht wachen ist, den wird er überraschen. Der wird nicht standhalten können. Wenn wir schlafen, dann können wir nichts beschützen, auf irgendetwas aufpassen. Es ist Energie notwendig, eigene Anstrengung, Aufmerksamkeit, dass wir das Wort, das in uns ist, bewahren. Dazu müssen wir etwas tun von unserer Seite. Schaut, wenn wir gehen würden irgendwo hin und würden unsere Haustür offen stehen lassen, und dann würden wir da einen Sack mit Geld hinstellen. Und es kann sein, wenn wir zurückkommen, steht er nicht mehr da. Das hat nichts mit Sorgsamkeit zu tun. Können wir nicht sagen, dass wir bemüht waren, das irgendwie zu bewahren und zu schützen, sondern wir suchen doch einen sicheren Ort. Eigenes Wollen ist notwendig, um das Wort Gottes zu bewahren. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Viele Menschen haben so diesen Wunsch, ich möchte nicht sündigen. Aber hier in diesem Wort geht es nicht um einen Vorsatz, irgendwie um ein Ziel, dass man sagt, ja, ich will nicht sündigen. Das ist ja schon mal ein schöner Wunsch. Aber jetzt bemühe ich mich und mach, und es hat wieder nicht geklappt, aber irgendwann wird es mir bestimmt gelingen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern David, er wollte das Wort bewahren, damit er weiterhin nicht sündigt. Er wollte darin bewahrt bleiben. Und David, er wusste das, wenn das Wort Gottes in meinem Herzen bleibt, dann werde ich nicht sündigen. Wissen wir das auch? Dass wenn das Wort Gottes in meinem Herzen ist, dann werde ich nicht sündigen. Das ist die Folge, wenn das Wort Gottes in meinem Herzen bleibt. Und der einzige Schutz vor der Sünde ist das Wort Gottes in uns. Wir können uns selbst auf keine andere Art und Weise schützen. Das Wort Gottes, es kann uns beschützen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir sagen, ja, es gibt doch so viele, die haben Gott gedient. Aber sie sind abgekommen, sie haben gesündigt, sind in die Welt gegangen. Wie kann das sein? Das lag daran, dass man das Wort Gottes nicht bewahrt hat in seinem Herzen. Nicht aufmerksam genug war, sondern man hat das Herz anderen Dingen geöffnet, menschlicher Lehre, irgendwelchen anderen Dingen, Oberflächlichkeit, Weltlichkeit, anderen Lehren und hat sie sein Herz diesen Dingen geöffnet und diese Dinge sind hineingekommen ins Herz und haben das Herz beschmutzt und Gott kann nicht in einem Herzen wohnen, das beschmutzt ist und er ist ausgezogen. Und die Folge war, dass die Menschen gesündigt haben. Sünde ist immer ein Ergebnis von irgendwelchen Dingen, die schon vorher stattgefunden haben. Die Sünde ist der Vulkanausbruch, aber gebrodelt hat es schon davor. Das Wort Gottes ist der einzige Schutz. Und nur wenn wir das Wort in uns bewahren, wird das Wort uns bewahren. Aber wir müssen unseren Teil beitragen. Es gibt so viele Ziele, die man im Leben hat, die man erreichen möchte, dass man irgendein fernes Land bereisen möchte. Es ist schön, es gibt schöne Orte hier, aber wenn wir sterben müssen, was hat es uns gebracht, von dieser Sicht aus gesehen? Oder wenn wir einen hohen Berg erklimmen wollen, und was haben wir davon, wenn wir es geschafft haben? Wir können es anderen Menschen erzählen, können sagen, stell dir vor, was ich geschafft habe. Aber diese Dinge, die bringen uns nichts. Und wir können auch andere Ziele haben. Wir können sagen, ich möchte abnehmen oder ich möchte jeden Tag eine bestimmte Strecke laufen. Aber diese Ziele, die haben keinen Ewigkeitswert. Aus der Sicht der Ewigkeit bringen uns diese Ziele nichts. Das beste Ziel ist das, was David hier hatte. Er hatte diesen Wunsch, nicht zu sündigen. Und die Folge wird sein, einmal für ewig beim Herrn zu sein. Das beste Ziel, das ein Mensch haben kann. Kein Ziel kommt da heran, kein Wunsch. Das Wort Gottes ist das Beste. Unser Herz ist der beste Ort dafür. Und ohne Sünde zu leben, der beste Beweggrund, das beste Ziel. Nun, warum ist das Herz der beste Ort für das Wort Gottes? Das Herz ist das Innerste des Menschen, es ist der Mittelpunkt des Menschen. Seine ganze Gesinnung, seine Handelsweise wird von da aus gesteuert. Und was im Herzen ist, es äußert sich auch. Und im Herzen ist der Sitz der Zuneigung und der Liebe. Dort sitzt die Liebe und Zuneigung. Im Herzen sitzt auch der Wille und die Entscheidungsfreudigkeit. Das Herz ist der Kern der menschlichen Person, ist das Zentrum des Menschen, von wo aus das gesamte Leben wie in einer Schaltzentrale gesteuert wird. Dort wohnen unsere Empfindungen. Wir können Niedergeschlagenheit und Traurigkeit fühlen im Herzen. Der Herr sagt so, doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Hier empfinden wir Trübsal und Angst. Paulus schreibt so, denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens. Das kennen wir doch. Wir haben doch bestimmt alle schon mal so große Angst gehabt. Da fühlt man richtig, wie das Herz sich zusammenzieht. Kommt aus dem Herzen. Können auch Freude darin fühlen. Im Herzen plant der Mensch. Sprüche heißt es, des Menschen Herz erdenkt sich einen Weg. kommt aus dem Herzen heraus. Und als Ananias gegen den Heiligen Geist gesündigt hatte, fragt Petrus, warum hast du dir das in deinem Herzen vorgenommen? Aus dem Herzen heraus. Hier sitzt auch die Liebe zu anderen Menschen. Das heißt so, nicht sage ich das, um euch zu verurteilen, denn ich habe schon zuvor gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid. Die Treue sitzt da. Aber es kann auch Hass aus dem Herzen kommen. Hier fällt die Entscheidung über Gehorsam und Ungehorsam, auch im Herzen. Hier wohnt die Weisheit und die Torheit. Salomo, gestern mit Kindern haben wir die Geschichte gelesen, der hätte sich doch alles wünschen können. Da haben wir auch mit Kindern so gesprochen. Was würdet ihr denn euch wünschen? Was würden wir uns wünschen? Und er hat sich gewünscht ein weises Herz. Das war sein Wunsch. Und genau Salomo sagt es auch, dass Torheit steckt dem Knaben im Herzen. Weisheit und Torheit. Da liegt das Urteilsvermögen über Recht und Unrecht. Auch das Gewissen sitzt da. Und hier im Herzen, aus dem Herzen kommt auch alle unser Wünschen und Hoffen. Und der Psalmist sagt so, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Alles im Herzen. Und hier geht es nicht um diesen Muskel, das will ich vielleicht auch nochmal erwähnen, sondern es geht hier um unsere Seele. Das ist damit gemeint, unsere Seele. Und wer in dieser Schaltzentrale sitzt, in unserem Herzen, der steuert all das, was wir gerade erwähnt haben. Er hat da seine Gewalt darüber. Und wenn das Böse in unserem Herzen wohnt und alles steuert, dann wird auch unser Leben so sein. Unsere Gedanken werden zum Bösen sein. Unsere Ziele und Wünsche, die wir haben, die werden uns ins Verderben führen. Böswilligkeiten, Habsucht, Schadenfreude, Treulosigkeit, all das wird die Folge sein. Das kennen wir doch, haben doch alle in Sünde gelebt. Manch einer lebt vielleicht heute noch unter dieser Herrschaft. Aber ganz anders, wenn das Wort Gottes in unserem Herzen wohnt und regiert, wenn Christus da ist und alles in seiner Hand hält. Und unser ganzes Tun wird auch entsprechend sein. Wir werden sein wie Wasserbäume, gepflanzt an den Wasserbächen, die Frucht bringen. Und die Blätter, die sich grünen, ein Segen auch für andere, dass andere auch etwas davon haben. Und wir wissen, dass David in seinem Leben auch mal sündigte. Das ist so. Woran lag das? Auch wieder, weil er das Wort Gottes auf die Seite geschoben hat. Er wusste ganz genau, es ist niemals nach Gottes Willen, dass ich die Frau eines anderen begehre. Wissen wir doch aus den 10 Geboten, dass man das nicht tun soll. Und er ist so weit gegangen, dass er den Mann einer anderen den Krieg in die vorderste Front gestellt hat, damit er fällt. Niemals nach Gottes Willen, nach seinem Wort. Aber auf die Seite geschoben, hat seine eigenen Gedanken reifen lassen, sich den eigenen Wünschen geöffnet und Gedanken. Und das hat dazu geführt, dass er gesündigt hat. Aber dann heißt es, dass der Prophet Nathan kam und David hat das Wort Gottes angenommen. Dass der Herr zu ihm geredet hat, hat sich diesem Wort geöffnet und Gott konnte wieder das Herz so gestalten, dass er darin wohnen kann. Und es zeigt uns auch einmal natürlich die unendliche Gnade Gottes. Aber es zeigt uns auch, dass wenn wir dieses geistliche Leben an welcher Stelle auch immer zerstören, von unserer Seite können wir das nicht mehr in Ordnung bringen. Geht nicht. Wir müssen zu Gott kommen und nur er kann alles wieder in Ordnung bringen und kann diesen Kreislauf wieder zum Laufen bringen. Nur er allein. Kreislauf geistlichen Lebens. Irgendwie hängt da alles zusammen. Das Wort Gottes, es redet. Wir nehmen es auf in unsere Herzen und die Folge ist, dass wir ohne Sünde leben. Und dieses Leben in Reinheit, in Heiligkeit, in Gemeinschaft mit Gott, es wird uns wieder empfänglicher machen, sensibler machen für das Reden Gottes. Und Gott wird uns wieder mehr zeigen können, wird uns tiefer führen können, wird uns fester wurzeln können oder wird das Wort in unseren Herzen fester verwurzeln können. Unsere Herzen werden dankbarer werden, wir werden uns wieder nach mehr ausstrecken. Und so geht dieses Leben. Ein Kreislauf. Wir werden immer weiter wachsen. Wie lang geht das gut? Wie lang geht dieser Kreislauf? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, dass unser Leben hier auf Erden beendet ist und wir den Lohn für unsere Treue empfangen. Oder aber, dass wir selber eingreifen und diesen Kreislauf zerstören. An welcher Stelle das auch sein mag. Und wenn wir anfangen zu zerstören, dann ist es kaputt. Von unserer Seite aus nicht mehr reparabel. Kann von unserer Seite aus nicht einfach repariert werden. Man kann es an unterschiedlichen Stellen machen. Man kann es am Wort Gottes machen. Dass man nicht mehr Wort Gottes verkündigt, sondern Menschenworte. Dass man falsche Lehre verkündigt. Dass man sein Herz falscher Lehre öffnet. Dass man sich durch das Wort Gottes nicht mehr verändern lässt. Oder auch, dass man das Wort Gottes selber verändert. Dass man es anpasst, wie es einem gefällt. Dass man das Wort Gottes zerpflückt und in Frage stellt. Es kann aber auch an unserem Herzen liegen. Wenn das Herz nicht mehr mitspielt, wenn man nicht mehr achtsam ist, es einem nicht mehr so wertvoll ist, man nicht mehr bestrebt ist, das Wort Gottes im Herzen zu bewahren, wenn man vielleicht eingeschlafen ist, wenn man anfängt, am Wort Gottes zu zweifeln und Fragezeichen dahinter macht, wenn man das Wort nicht mehr an sich arbeiten lässt, wenn man sich nicht mehr korrigieren lässt, wenn die Glut des Herzens zum Herrn abkühlt, man oberflächlicher wird. Oder aber man weiß ganz genau, was Gott möchte und sündigt mutwillig. Egal an welcher Stelle man in diesen Kreislauf eingreift, es wird zerstört, dieser Kreislauf. Und die Folge ist geistlicher Tod. Wenn irgendetwas nicht mehr da ist, das Blut, der Körper, das Herz, es funktioniert nicht mehr. Das Wort Gottes ist immer noch da. Der Körper ist immer noch da. Das Blut ist immer noch da. Aber es arbeitet nicht mehr zusammen. Geistlich tot. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Dass wir doch dieses Verlangen hätten. Herr, ich will nicht sündigen. Ich will dein Wort in meinem Herzen behalten. Ich will es bewahren. Ich will nicht einschlafen. Ich will achtsam damit umgehen. Ich will es wertvoll schätzen. Es soll mir das Wertvollste sein. Und die Frage ist dann immer, an welcher Stelle steht das Wort Gottes in unserem Herzen? Seht, wenn es an vierter Stelle steht, oder auch an zweiter. Wie ist es in der Firma? Wir haben oben einen Chef und dann kommt nochmal ein Abteilungsleiter und dann vielleicht noch ein Gruppenleiter. Nehmen wir an, wir werden der Gruppenleiter. Kann ich tun und machen, was ich will? Kann ich nicht. Wenn das Wort Gottes oder der Heilige Geist, wenn Gott selber in uns der zweite Platz ist, er kann nicht tun und walten, wie er möchte. Nur wenn er an erster Stelle sitzt, einen erster Platz einnimmt, dann kann er in unserem Leben schalten und walten, wie er möchte. Dass das Wort doch den ersten Platz in unserem Leben haben möchte, dass er es sein möchte, der uns regiert und führt, wollen wir doch darauf achten, das Wort Gottes in unserem Herzen zu bewahren und nicht vom Wort Gottes abzuirren, dass der Herr uns auch alle an das Ziel bringen möchte. Die ewige Herrlichkeit. Der Herr, segne uns, der Herr, lasse das Wort auch gelingen, lasse es uns gelingen. Amen.